Und die Predigt heute Morgen heißt Ermutigung zum Gottesdienst. Herr Jesus, und ich danke dir dafür, dass du immer noch derselbe bist und dass du auch Humor hast, Herr, und dass du im Vorhinein weißt, was passiert, Herr. Und so will ich dir jetzt danken für die Zeit, für dein Wort, Herr. Aber es kommt mir darauf an, dass du auch das Wort hast hier, Herr, und dass du das, dass ich das weitergeben darf, was du mir aufs Herz legst. Das ist meistens nicht immer unbedingt eins zu eins das, was ich in der Vorbereitung habe, aber du weißt, was für heute Morgen das Richtige ist, Herr, und ich möchte dir Danke sagen. Amen. Amen. Dienet dem Herrn mit Freuden. Das ist das Gegenteil von dem, ich muss etwas machen. Viele von uns haben ja vielleicht schon mal in den Händen gehalten, dieses kleine Traktat mit dem Thema Letzte Worte großer Männer. Ein kleines Heft, in dem uns überliefert wird, was Menschen am Ende ihres Lebens in der Stunde ihres Todes gedacht und gesagt haben. Solche Worte haben Gewicht. In diesen Stunden kommt das Wesentliche ans Licht, der Ertrag des Lebens wird sichtbar. Der frühere englische Premierminister Winston Churchill sagte am Ende seines Lebens: Welch ein Narr bin ich gewesen. Die Erkenntnis kam ziemlich spät. Und Johann Wolfgang Goethe schrie in der Stunde seines Todes nach mehr Licht. Wohl dem, der in solchen Stunden nicht von Hoffnungslosigkeit und Resignation reden muss, sondern Wesentliches und Bleibendes zu sagen hat. Unser Bibeltext für heute Morgen ist so ein letztes Wort eines großen Mannes. Das muss man sich aber nicht erst für die letzte Stunde aufheben. Das ist auch für heute gedacht. Es ist nicht das Wort eines englischen, sondern eines israelischen Politikers. Es sind Worte, die in zahllosen Gefährden und Stürmen des Lebens erprobt werden. Josua, der Nachfolger Moses, rief am Ende seines Lebens die Verantwortlichen Israels nach Sichem zusammen, um ihnen sein Vermächtnis, sein großes Anliegen weiterzugeben. Und jetzt lese ich aus dem Buch Josua im 24. Kapitel die Verse 1 bis 8 und 13 bis 15. Und da heißt es: Josua versammelte alle Stämme Israels bei Sichem. Er rief die führenden Männer zu sich, die Sippenoberhäupter, die Richter und die Ältesten, und gemeinsam traten sie vor Gott. Dann redete Josua zum Volk: So spricht der Herr, der Gott Israels. Vor langer Zeit lebten eure Vorfahren auf der anderen Seite des Euphrat, Terach mit seinen Söhnen Abraham und Nahor. Sie verehrten dort andere Götter. Ich brachte euren Stammvater aus dem Land jenseits des Euphrat hierher und ließ ihn durch ganz Kanaan ziehen. Ich schenkte ihm viele Nachkommen, ich gab ihm Jakob und Esau. Esau erhielt das Gebirge Seir und Jakob siedelte sich mit seinen Söhnen in Ägypten an. Darüber kann man ganz viel hören, wenn man in der Bibelstunde dabei ist. Da habe ich nämlich gerade diese ganze Geschichte erzählt von den Königen und so weiter, Kirchengeschichte. Eure Väter schrien zu mir um Hilfe. Da ließ ich zwischen ihnen und ihren Verfolgern Dunkelheit hereinbrechen. Die Ägypter jagten ihnen nach bis ins Schilfmeer und dort ließ ich sie in den Wellen untergehen. Mit eigenen Augen haben eure Vorfahren gesehen, wie ich die Ägypter bestrafte. Danach habt ihr lange Zeit in der Wüste gelebt, bis ich euch in das Land der Amoriter östlich des Jordan brachte. Wir kämpften gegen euch und ich gab sie in eure Gewalt. Ich gab euch ein Land, das ihr nicht mehr urbar machen musstet, und Städte, die ihr nicht erbaut habt. Ihr esst die Früchte von Weinbergen und Ölbäumen, die ihr nicht gepflanzt habt. Deshalb habt Ehrfurcht vor dem Herrn, dient ihm aufrichtig und mit ganzer Hingabe. Trennt euch von den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrat und in Ägypten verehrt haben. Dient allein dem Herrn. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute, wem ihr gehören wollt. Den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrat verehrt haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr lebt. Ich aber und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Was für eine schöne Geschichte. Eine Geschichte, die uns zur Entscheidung ruft. Wir müssen uns eigentlich entscheiden, wem wollen wir gehören, wem wollen wir dienen. Und wohl dem, der die Zusammenhänge für seine Entscheidung kennt. Die letzte Rede Josuas hat nicht von Resignation oder Hoffnungslosigkeit gesprochen, sondern sie war mitreißend. Keiner im Volk Israel blieb dabei kalt und ungerührt. Seine Rede war eine einzige Ermutigung zum Gottesdienst. Wem wollt ihr dienen? Wir haben das bitter nötig. Wir müssen dem Herrn dienen. Die Gemeinde muss wachsen. Und das ist noch nicht mal das eigentliche Problem. Die Menschen müssen Jesus erkennen und annehmen. Das ist das Entscheidende. Aber die Rede hier von Josua war eine einzige Ermutigung zum Gottesdienst. Und er fragt sie, wem wollt ihr dienen? 16 Mal kommt in diesem 24. Kapitel das Wort dienen vor. Das Thema des Gottesdienstes ist also die zentrale Botschaft dieses Abschnitts. Dabei ist der Begriff dienen jedoch anders gebraucht, als wir es herkömmlich meinen. Wenn wir uns über das Thema Dienst unterhalten, dann geht es uns darum zu klären, wer Mitarbeiter in der Jugendgruppe ist, wer bei den Kaffee beim Gemeindenachmittag kocht oder wer bei einem Straßeneinsatz dabei ist. Das verstehen wir unter Dienen. Wir betrachten die Frage des Dienstes unter dem Aspekt, wer macht die Arbeit? Aber dies ist nicht die Fragestellung unseres Bibeltextes. Wenn Josua hier in diesem Abschnitt den Dienst zum Zentralthema macht, dann geht es um die Herrschaftsfrage unseres Lebens. Es geht um die Frage, wer hat in unserem Leben das Sagen? Für wen lebe ich mein Leben? Wer prägt meine Motive? Was legt im Innersten die innersten Beweggründe meines Lebens fest? Josua stellt die Herrschaftsfrage. Wer ist Herr? Wem gehörst du? Wem dienst du? Wir müssen entscheiden, wem wir dienen. Josua stellt die Israeliten vor eine Entscheidung. Er wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. War denn diese Entscheidung überhaupt erforderlich? Ist denn diese Frage überhaupt für die Arche in Lübeck erforderlich? Israel war doch das auserwählte Volk. Dass Gott uns aus Ägypten geführt hatte. Sie waren doch das Volk, das mit Gott am Berg Sinai einen Bund geschlossen haben. Genügt das nicht? Das denken viele. Ich bekehre mich und das war's. Genügt das nicht? War durch diese Ereignisse in der Vergangenheit nicht schon alles klar? Josua, wie kommst du dazu, die Israeliten vor solch eine radikale Entscheidung zu stellen? Das ist die Frage, die heute Morgen auch an uns gestellt wird. Müssen wir auch, obwohl wir eine Bekehrung erlebt haben, immer neu entscheiden, wem wir mit unserem Leben dienen wollen? Josua stellt die Frage vor die Entscheidung, weil Israel in einer neuen Situation lebte. Die Zeit der Wüstenwanderung war vorüber. Nun lebte Israel Tür an Tür mit den Amoritern. Israel war umgeben von den Göttern der Amoriter und diese Götter schienen angenehmere Götter zu sein als der Gott Israels. Von welchen Göttern sind wir denn umgeben? Das ist auch eine gute Frage. Uns geht es nicht anders wie den Israeliten damals. Religionsgemeinschaften um uns herum, die wir nicht mal kennen. Oder kennt ihr die Kirche Christi mit der Elias-Botschaft? Kennt ihr sie? Ich kenne sie auch nur, weil ich bei der Evangelischen Allianz Weltanschauungsfrage für eine gewisse Zeit gearbeitet habe. Das ist eine Untergruppe der Mormonen. Oder die menschenfreundliche Versammlung. Das ist eine Untergruppe von den Zeugen Jehovas. Oder die Sekte Ananda Maga. Wir sind hier nicht besser dran als die Juden damals. Wie viel Gemeinden gibt es in Lübeck, die sich auf das Wort Gottes berufen? Und wie viel Wort Gottes wird da verkündet? Das sage ich ganz wertfrei, nicht weil ich die Arche hier irgendwie bevorzugen möchte. Das ist aber eine ganz einfache Frage. Diese Götter forderten einem ja damals zur Zeit der Juden nicht einen ethisch-moralisch einwandfreien Lebenswandel. Diese Götter waren zuständig für Erfolg und Lust im Leben. Sie förderten ein stilles und bequemes Leben. Ach, es war so viel leichter, diesen Göttern zu dienen, als das Leben unter Jahwes Herrschaft zu stellen und ihm zur Verfügung zu stehen. Auch herrschte damals im Orient die Vorstellung, dass für jedes Land ein spezieller Gott zuständig sei. Für Kanaan waren es Bartel, Baal und Astarte. Jahwe war zwar der Gott in der Wüste gewesen, aber nun waren sie in einem neuen Land. Nun waren vielleicht die Götter der Völker dieses Landes zuständig. Josua sah die Gefahr, dass Israel neben Jahwe auch die anderen Götter in ihr Gottesdienstprogramm aufnahm. Und deshalb forderte er Israel zur Entscheidung auf. Ihr müsst euch entscheiden, wem ihr dienen wollt. Liebe Geschwister, auch wir müssen uns entscheiden, wem wir dienen wollen. Das gibt so viel Ablenkung in dieser Welt. Und so viel sich ärgern und zu schimpfen über die Politik. Ja. Wem wollen wir dienen, ihr lieben Geschwister? Auch wir müssen uns entscheiden, wem wir dienen wollen. Es kann sein, dass wir schon lange Christen sind. Aber die Gefahr, dass wir anderen Göttern dienen, dass wir nach den Maßstäben der uns umgebenden Welt leben, ist ja ständig da. Wir haben immer wieder neu zu entscheiden, wem unser Leben gehören soll. Und das ist die erste Voraussetzung, dass wir die Entscheidung treffen, damit wir draußen in der Welt erfolgreich sein können. Nämlich den Menschen das Wort Gottes in Wahrheit zu sagen. Wie Israel kommen wir mit unserem Leben in neue Abschnitte, in neue Phasen, in neue Situationen. In neuen Situationen müssen wir uns neu entscheiden, wer der Herr dieser Situation sein soll und wem wir nun dienen wollen. Und auch wir werden so leicht von den Göttern, die um uns herum angebetet werden, beherrscht und bestimmt. Wir hatten früher bei uns im Haus einen Hauskreis und ein Ehepaar hat sich verabschiedet. Warum? Weil wir an die Dreieinigkeit glauben. Er hat gesagt, wir kommen nur wieder, wenn ihr euch von der Dreieinigkeit lossagt. Was ist das für ein Gott, der da dahinter steht? Gestern habe ich unter anderem auch den Begriff Elohim gehört. Und Elohim ist ja die Mehrzahl von Eloah. Eloah ist Gott und Elohim ist die Götter. Und das betrifft den dreifachen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, im Alten Testament 2600 Mal vertreten. Da soll mir mal jemand sagen, dass die Dreieinigkeit falsch ist. Das muss man mir wirklich erklären. Es wird uns aber auch nicht so leicht gemacht. Es kommen Leute, die haben ganz neue Ideen. Ich höre in manchen Gemeinden, da wird immer nur angepeilt, ihr müsst mehr, 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 mehr. Und wenn du mit den Leuten ins Gespräch kommst, haben sie die Grundlagen nicht verstanden. So ist es manchmal. Die Götter unserer Gesellschaft, Wohlstand, uneingeschränkte Freiheit und Selbstverwirklichung, das ist prima. Der Gedanke, dass wir eigentlich auch ganz gut ohne Gott zurechtkommen könnten, setzt sich schnell bei uns fest. Viele Christen haben sich heute im religiösen Niemandsland angesiedelt und gehen als Unentschiedene oder Halbentschiedene ihren Weg. Das ist eine Majestätsbeleidigung Gottes. Denn Gott teilt seine Herrschaft, seinen Anspruch auf unser Leben nicht mit unseren Werten und unserer modernen Gesellschaft. Das tut er nicht. Er ist nicht zufrieden, wenn wir nur einen Teil, nur eine Möglichkeit unter unserem Leben ist. Klar und unmissverständlich hat er seinen Willen zum Ausdruck gebracht. Wie oft höre ich immer, ich habe aber eine andere Meinung. Auch manchmal in der Bibelstunde. Und ich sage dann immer, die Bibel ist aber kein Meinungsbuch. Die Bibel enthält ungültige Wahrheiten. Und wenn du das anders siehst, dann scheint das unbequem zu sein, was du da gerade gelesen hast. Aber da genau will ja Gott mit dem Finger drauf zeigen. Ludwig von Hofacker sagte mal, unter allen Dingen, die dem Herrn ein Greuel sind in seinen Augen, ist ihm nichts verhasster, nichts eine größere Abscheu, nichts mehr von seinem Eifer erregt, als das unsichere Schwanken zwischen Gott und Baal, dem Gott dieser Welt, wo man dem Herrn nicht ins Angesicht hinein und den Dienst aufkündigt und auch nicht von ganzem Herzen dienen will. Nichts ist ihm verhasster als der laue Zustand der Seelen, die bequeme Mittelstraße. Das mache ich oft auf der Autobahn hier in Lübeck. Die ist ja dreispurig, ich fahre immer gerne auf der Mittelspur. Da kann mich jeder überholen und ich muss nicht hinter einem hinterherfahren. So. Aber wir lesen in Gottes Wort, ach, dass du kalt oder warm wirst. Aber die Launen speiche ich aus. Durch die ganze Bibel hindurch zieht sich diese Linie der Entscheidung. Ihr Lieben, die laue Christenheit hat jetzt nichts mit Lauenburg zu tun. Die laue Christenheit überwiegt heute den Anteil Gott hingegebener Christen tatsächlich. Wir hatten Taufen in der Gemeinde und außerdem zwei Neubekehrte und eine Frau auf dem Weg zu Jesus irgendwann mal. Brüder gehen raus auf die Straße und laden Menschen an, bringen sie mit in die Gemeinde. In der Seelsorgesprechstunde darf ich dann den Leuten erklären, warum die Entscheidung für Jesus lebenswichtig ist. Das ist unser Auftrag. Ihr müsst doch den Leuten auf der Straße keine Predigten vorenthalten, ihr müsst sie bloß mitbringen. Weil ihr wollt mich doch nicht arbeitslos machen. Ja. Elia stellte das Volk Israel vor die Frage, wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach, ist aber Baal, so wandelt ihm nach. Und Jesus sagt im Evangelium, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. In Matthäus 6, Vers 24. Wir brauchen Klarheit. Und das hat mir gestern so gut gefallen, weil der das in seiner Predigt auch genau so den Männern aus der evangelischen Kirche gesagt hat. Das war ja in der evangelischen Kirche, die Veranstaltung. Und ich hab nach dieser Predigt die Bekehrung gesehen. Du kannst nur staunen. Josua wusste und ahnte es, der Bund am Sinai ist gut, aber die Entscheidung von damals kann morgen nichtig und vergessen sein. Die Erfahrungen mit Gott in der Vergangenheit sind gut. Das erlebe ich auch. Wenn Menschen in schwierigen Situationen sind, rufen sie nach Gott. Wenn das Problem gelöst ist, wollen sie nichts mehr von ihm wissen. So kannst du lebendigen Glauben nicht leben. Aber die Verführung des morgigen Tages ist ja groß und kann uns in die Halbgleit abgleiten lassen. Weil Josua dies ahnt, stellt er Israel vor die Entscheidung. Ihr müsst euch entscheiden, wem ihr dienen wollt. Und diese Entscheidung müssen wir auch immer wieder in unserem Leben treffen. Auch als Christen braucht unsere Entscheidung für Jesus neue Verbindlichkeit, neue Eindeutigkeit und neue Klarheit. Ich habe öfter das Gespräch auch mit Geschwistern, die sagen, ich hab gemerkt, ich habe was verkehrt gemacht. Und deswegen habe ich auch eine negative Konsequenz erlebt, aber ich habe den Herrn um Vergebung gebeten. Wir sind nicht vollkommen, deswegen können wir auch das Vollkommene nicht repräsentieren. Aber Gott macht uns aufmerksam als seine Kinder. Er sagt, die in der Welt leben, die lasse ich laufen, aber euch, meine Kinder, euch werde ich züchtigen. Heißt ja nicht verprügeln, aber er wird uns die Wahrheit ans Herz legen und sagen, du musst dich entscheiden. Und darum geht es. Und das habe ich auch den Geschwistern in Lauenburg gesagt, die hatten ja eine große Spaltung. Die Gemeinde ist klein geworden und als ich das erste Mal hinkam, sagten sie, wir machen das noch ein halbes Jahr und wenn da nichts passiert ist, dann geben wir auf. Und meine erste Ansage war, aufgeben ist gar nicht drin. Der lebendige Gott heilt zu seiner Zeit. Und für uns ist das Entscheidende, dass wir aufrichtig vor dem Herrn stehen können. Und dafür müssen wir Entscheidungen treffen. Wir müssen wissen, warum wir dienen. Wir gehen doch nicht hin wie die Zeugen Jehovas, weil die einmal im Monat eine Dienstwoche haben und dann gedrillt werden, an die Haustüren zu gehen und damit darin ihr Heil suchen in der Ewigkeit. Das ist absolut vergeblich. So kannst du nicht ins Heil Gottes gekommen. Wir müssen wissen, warum wir dienen. Bevor Josua das Volk Israel vor die Entscheidung stellt, wem sie dienen wollen, schildert er ihnen ausführlich die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Er beginnt mit Abrahams Vorfahren, die anderen Göttern dienten, und erzählt dann von der Erwählung und der Berufung Abrahams. Abraham hatte er herausgenommen, damit er nicht den Göttern seiner Väter diente, sondern ihm, dem lebendigen Gott. Und der war gehorsam. Josua berichtet vom Segen Gottes in Abrahams Leben, von dem Land und dem Reichtum, den er ihm gegeben hat. Und dann geht Josua die ganze Geschichte durch. Gottes Geschichte über viele hundert Jahre. Josua zeigte den Israeliten, Gottes Geschichte mit Israel war und ist eine Geschichte der Errettung. Aus der Hungersnot, aus der Ägypter Hand, aus den Nöten der Wüste, aus den Angriffen anderer Völker, die euch locker überrannt hätten, hat Gott euch errettet. Gott hat euch ein Land gegeben, um das ihr euch nicht bemüht habt, in dessen Weinberge ihr nicht gepflanzt habt. Stellt euch das mal vor und schaut euch mal an, was jetzt gerade in Israel los ist. Sie haben sich ein Standbild gebaut und einem falschen Gott gedient, kurz bevor der Krieg ausgebrochen ist, und haben darum getanzt und haben eine islamische Musikgruppe geholt, die da die Musik gemacht hat. Und die haben dann Götzen angebetet und dem Gott Israels, den haben sie teilweise sogar noch geflucht. Und dann kommt der Krieg. Und dann kommt Herr Netanjahu, der nicht davon abzubringen ist, dass er Rache nehmen muss. Dabei sagt uns Gottes Wort, wenn ihr euch wieder zu mir kehrt, werde ich euch Frieden geben. Das ist der entscheidende Punkt. Aber ich sehe auch Bilder aus Israel, ich sehe diese riesigen Gruppen, die jetzt wirklich vor Gott stehen im Gebet. Auch selbst die Soldaten, bevor sie ausrücken müssen, stellen die sich zusammen und beten. Das ist lange nicht mehr so gewesen in Israel wie jetzt gerade. Bloß der Präsident hat es noch nicht begriffen. Mit Rache kommst du nicht weiter. Gott hat nämlich gesagt, mein ist die Rache. Es ist manchmal wirklich zum Piepen, dass man denkt, Mensch, das müsste doch, der sagt, der liest jeden Tag in der Bibel, der muss doch das wissen. Ja, Israel soll Gott dienen. Und wir sind in Israel eingefropft. Wir sollen auch Gott dienen. Weil Gott einen Weg der Gnade mit Israel gegangen ist und weil er auch einen Weg der Gnade mit uns geht. Ihr Dienst ist nicht ein Dienst des Gesetzes, sondern ist Antwort auf Gottes gnädiges Handeln an seinem Volk. Seht, wie Gott an eurem Leben gehandelt hat. Ist das nicht ein Grund, Gott zu dienen? Reinhard Frische, das ist der Studienleiter auf St. Krishona, der sagte mal, unsere gegenwärtige Christenheit ist so geschichtslos geworden. Geschichtslos. Wir machen in der Bibelstunde auch Kirchengeschichte, wenn es an der richtigen Stelle ist. Wir glauben mit dem Kopf, überlegen mit unserem Verstand und haben in unserem Hirn alles begriffen. So glauben wir jedenfalls. Aber wer glaubt, weil er Gottes Realität, Gottes Handeln im Leben spürbar erfahren hat? Wenige können das heute davon berichten, wo Gott in ihrem Leben eingegriffen hat, wenn man sich die Welt als Ganzes anguckt. Fragt man, was habt ihr in vergangener Zeit mit Gott erlebt, ist oft lähmendes Schweigen zu entdecken. Gott will sich doch nicht nur im Kopf und im Herz offenbaren, sondern er will in unserem Leben Geschichte schreiben, so wie er mit dem Volk Israel Geschichte geschrieben hat. Gott ist ein Gott der Geschichte. Unser Glaube kann sich doch nicht nur in unserem Hirn abspielen. Ich habe in einer Lübecker Gemeinde gepredigt und am Ausgang habe ich gestanden und die Leute verabschiedet und dann haben sie mir reihenweise gesagt, was du alles mit Gott erlebt hast, das kennen wir gar nicht. Ja, warum ist das denn so? Warum ist das denn so? mit einer der wertvollsten Jugendkreisabende, die ich je erlebt habe, war ein Abend, als einige ältere Geschwister uns Jungen im Jugendkreis von der Geschichte Gottes in ihrem Leben berichteten. Wir wollen eure Zeugnisse hören, ihr Leute, die schon lange im Glauben sind, was Gott mit euch getan hat. Das ist uns wichtig und das erbaut die Gemeinde und erneuert die Gemeinde. Wir brauchen unsere alten Geschwister, die müssen wir hochhalten, habe ich immer gesagt. Die dürfen wir nie vergessen. Da erzählt uns doch eine Schwester, wie Gott ihr bei einem Preisausschreiben ein Auto, damals ein Gogo-Mobil, geschenkt hat. Und wie dieser Gogo zu einem wichtigen Faktor des Reiches Gottes in der ganzen Gegend wurde. Die sind ja schon auf das Auto aufmerksam geworden. Mit diesem Gogo fuhr sie, eine Glaubensschwester, auf die Dörfer, um dort Kinderstunden und Jungscharen zu halten. Und so entstanden lebendige Gemeinden. Es ist so interessant, wenn wir über Gottes Geschichte nachdenken, da wird der Glaube auf einmal lebendig, bleibt er nicht trockene Theorie. An dieser Stelle ist es gut innezuhalten. Wir wollen einen Augenblick still werden und darüber nachdenken, wie ist denn die Geschichte Gottes mit meinem Leben? Vielleicht ist das für dich gar nicht mehr so klar, warum du Gott dienen sollst, warum und wieso du für ihn Zeit, Mühe und Kraft einsetzen sollst. Vielleicht hast du eine gesunde und fröhliche Perspektive für deinen Dienst verloren. Gott fordert uns durch das Wort Josuas heute auf, über seine Geschichte mit unserem Leben nachzudenken. Wo haben wir ihn erlebt und wo war es uns klar, dass er zu uns gesprochen hat? Wo hast du über sein Handeln gestaunt? Denk neu darüber nach. Ihr als Gemeinde erzählt es euch untereinander, wo Gott hier in Lübeck und in eurem Leben Geschichte gemacht hat. Das wird euch neu motivieren, das wird euch das Ziel wieder klarer vor Augen erkennen lassen. Ich hatte diese Woche ein Telefongespräch mit einem Lauter. Noch lauter, da musst du hinten lauter machen. Aber nicht so laut, dass es fiebt. Geht nicht mehr lauter. Da muss ich näher ran. Eine Schwester hat mich angerufen, mit der wir lange befreundet sind. Und sie sagte, ich habe ein Problem mit meinen Nieren. Meine Nieren funktionieren nicht mehr richtig. Und dann habe ich ihr das erzählt. Als ich Pastor auf Fehmarn war, hatten wir einen Bruder in der Gemeinde, dem seine Nieren waren beide ausgefallen. An den Instrumenten war gesehen null, nichts. Niemand, na gar nichts. Er musste dreimal die Woche zur Blutwäsche nach Eutin gefahren werden, liegen mit dem Krankenwagen und wieder zurück. 9 Monate und wir haben für den Mann gebetet. Persönlich, in jeder Gebetsstunde, in jedem Gottesdienst. Wir haben für ihn gebetet. Und nach einem Dreivierteljahr ruft mich ein Arzt aus dem Krankenhaus an und sagt, wir können das nicht mehr machen. Und ich sage, warum? Ja, weil der Schand, wo die Nadel drin ist, wo das Blut rein muss, ist vereitert. Habe ich gesagt, ja, dann setzen Sie doch 9. Haben wir schon gemacht, vereitert immer wieder. Dann frage ich den, ja, was hat er denn jetzt noch für eine Lebenserwartung? Und er sagt, 1 Woche. Und dann habe ich einen Impuls vom Heiligen Geist und sage ihm, wenn er nur noch 1 Woche Lebenszeit hat, dann prüfen Sie doch nochmal die Nieren. Und dann gab es erstmal ein Streitgespräch am Telefon. Sie haben das gesehen und was wollen Sie denn da noch wissen? Und wenn die Nieren einmal kaputt sind, sind sie kaputt. Habe ich gesagt, tun Sie mir den Gefallen und prüfen Sie nochmal. Der schließt ihn an und beide Nieren haben 100%. Das ist unser Gott. Das habe ich dieser Schwester erzählt. Habe ich gesagt, du musst nicht vertrauen, sondern du musst auf Gott hören, ne? Und prüf dein Leben. Ja, und dann passieren solche Sachen. Dann kam der wieder ins Pflegeheim, wo er schon war. Und die Pflegekräfte sind ausgerastet. Die haben gesagt, wenn der nicht zur Blutwäsche kommt, der stirbt hier und wir haben die Verantwortung. Das geht nicht, der muss dahin. Dann gab es bei uns auf Fehmarn das Kaufhaus, ein Kaufhaus, und die hatten auch eine Cafeteria. Und da habe ich gesagt, wann ist eure Zeit zu Ende? Wann kommt die nächste Gruppe? Ich lade euch alle ein ins Café, zu Kaffee und Kuchen, und dann erzähle ich euch mal in aller Ruhe, warum der nicht mehr zur Blutwäsche muss. Und dann hat eine Frau gesagt, die ist 65, fast 65 gewesen, die hat gesagt, nächsten Monat gehe ich in Ruhestand, und wendet sich dem Bruder zu und sagt, wissen Sie eigentlich, dass Gott Ihnen Ihr Leben zum zweiten Mal geschenkt hat? Es geht um Glauben und es geht um Vertrauen, um nichts anderes. Wir denken, Wunder was, ich musste zum Chefarzt, weil er das nicht verstanden hat. Und musste ihm das erklären, wieso der Mann geheilt worden ist. Leute, wenn unsere Entscheidung und unser Wille Gottes zu denen feststeht, so bleibt immer noch die Frage, was heißt das denn überhaupt, Gott zu dienen? Wie macht man das und was gehört dazu? Was muss ich tun? Fragen viele, was muss ich tun, damit ich einen gnädigen Gott habe? Das ist ja eigentlich eine weltbekannte Frage. Oha, der hebräische Begriff, den die Bibel an dieser Stelle verwendet, meint einem Stärkeren unterworfen zu sein, dienen. Wie jemand anderen dient, wird von ihm in Anspruch genommen. Es geht um Verfügbarkeit und Loyalität gegenüber einem, der über meinem Leben steht. Das ist Dienen. Die Psalmen zeigen uns, wie wir Gott dienen sollen. Sie rufen uns dazu auf, Gott mit Freude, Lobpreis und Jubel zu dienen. Dient dem Herrn mit Freuden, heißt es im Psalm 100, Vers 2. In einem rechten Gottesdienst wird Gott die Ehre und der Dank gegeben. Ist unser Leben noch ein Gottesdienst? Ist unsere Beziehung zu Gott noch von diesen Merkmalen geprägt? Überprüfen wir doch einmal unser geistliches Leben der vergangenen Woche. Was haben wir gebetet? Was haben wir mit Gott besprochen? Kann in unserem Gebet Lob, Preis, Anbetung und Freude an ihm zum Ausdruck oder bestand unser Gottesdienst einzig darin, mit ihm abzumachen, wo er uns helfen soll? Das hört man ja auch häufig. Na, wenn es diesen Gott gäbe, warum hat er mir nicht geholfen? Na, vielleicht lag das nur daran, weil der andere seine Fehler nicht einsieht. Ja, sind wir noch bereit, uns unter den Willen Gottes unterzuordnen, oder haben wir ihn darum gebeten, dass er doch beide Augen zudrücken möchte? Ist Gott heute und für uns heute der Herr, oder ist er unser Handelspartner? Es gibt ja so eine Geschichte schon seit einigen Jahren, wo es in bestimmten Gemeinden gepredigt wird, man muss nur ganz bestimmte Dinge tun, dann kann man selbst den Arm Gottes bewegen für seine eigenen Interessen. Was für ein Unfug! Lasst uns neu lernen, Gott zu dienen, dadurch, dass wir ihm die Treue geben, ihm zur Verfügung stehen und ihm die Ehre geben. Am Ende des 24. Kapitels und am Anfang des Richterbuches steht noch ein ernstes Wort, und damit komme ich zum Schluss. Israel diente dem Herrn, solange Josua lebte. Ach, du liebe Zeit. Jetzt könnte ich ja nachfragen, habt ihr dem Herrn gedient, solange Edwin hier noch Pastor war? Das wäre ja die Schlussfolgerung. Ne? Als er die Ältesten des Volkes, die Gottes wunderbare Geschichte während der Wüstenjahre erlebt hatten, gestorben waren, verließ Israel den Gott seiner Väter. Sie fing an, anderen Göttern zu dienen. Die Kinder hatten Gottes Geschichte nicht mehr erlebt, sie hatten Gottes Geschichte vergessen. Gott zu dienen, das fand nur noch in ihren Köpfen statt, das hatten sie irgendwo und irgendwann mal gehört, aber es war ihnen Theorie, nicht eigene Erfahrung. Und so ließen sie es irgendwann und gingen einen bequemeren Weg. Liebe Geschwister, wo unsere Entscheidungen, Gott zu dienen, längst verstaubt und sozusagen Schnee von gestern sind, wo wir sie nicht immer wieder erneuern und befestigen und wo wir Gottes gnädiges Handeln in der Geschichte unseres Lebens nicht mehr entdecken, da habe ich Sorgen um die Gemeinde Jesu. Wenn sich Glaube nur noch in den Köpfen abspielt, dann ist Gefahr im Verzug und höchste Wachsamkeit angesagt. Dann dürfen wir nicht zögern, sondern wir müssen unsere Entscheidung, Gott zu dienen, erneuern. Israels Berg- und Talfahrt nach Josuas Tod ist uns Mahnung, anders zu leben und Gott von ganzem Herzen zu dienen. So steht nun heute Morgen die Frage auch für uns im Raum. Erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Josua ermutigt uns, Gott dem Herrn allein zu dienen. Er ist diesen Weg gegangen und am Weg seines Lebens, am Ende seines Lebens bezeugte er es, ich würde es wieder so machen. Ich habe es keinen Augenblick bereut. Für mich und mein Haus ist die Entscheidung klar. Das letzte Wort eines großen Mannes. Amen. Herr Jesus, ein ernstes Wort wieder heute Morgen. Du stellst uns vor die Frage, wem wollt ihr dienen und wie wollt ihr das machen? Darüber haben wir heute Morgen viel gehört. Der Heilige Geist müht sich, das Wort an die Herzen jedes Einzelnen zu tragen und da, wo es notwendig ist, sich zu entscheiden oder neu zu entscheiden. Danke für dein wunderbares, herrliches, gnädiges und liebevolles Wort. Amen.